Was bedeutet das, dieses Ganze mit, er ist auferstanden, und dann sagen irgendwelche komischen Christen, er ist wahrhaftig auferstanden, und alle denken sich, aber warum? Warum musste das geschehen? Warum ist das so ein zentraler Punkt im christlichen Glauben? Ich meine, unter Christentum verstehen ja Leute alles Mögliche. Manche meinen, Christsein bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Manche meinen zum Beispiel, Christsein bedeutet, einen Halt fürs Leben zu haben. Manche meinen, Christsein bedeutet, ich tue meiner Seele etwas Gutes. Deswegen bin ich ein Christ. Spiritualität, das tut mir ja gut. Und all diese Dinge sind vielleicht Teil von einem christlichen Leben. Wir sollen natürlich gute Dinge tun. Jesus gibt uns einen Halt fürs Leben. Und ja, es tut auch unserer Seele gut. Aber das ist nicht das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Das Zentrum des christlichen Glaubens, meiner Ansicht nach, ist ein großes Schlagwort. Hoffnung. Ich glaube, dass durch das, was wir in der Kreuzes- und Auferstehungsgeschichte sehen, etwas geschaffen wurde, was keine andere Religion, keine andere Weltanschauung, keine Politik, keine Firma jemals geben kann, nämlich eine echte Hoffnung. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst das Ganze mit Jesus nicht. Dann möchte ich dich einladen, dieser Botschaft zuzuhören und dir zu überlegen, kann das wahr sein? Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, kenne ich alles schon, dann frage dich, ob du das hier lebst. Ob du wirklich Hoffnung in dir trägst. Denn ich glaube, dass das eine der stärksten Dinge ist, die in unserem Leben passieren können. Eine echte und unerschütterliche Hoffnung. Ich möchte heute Morgen lesen aus 1. Korinther 15, ab Vers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, ist euer Glaube nichtig. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Paulus beschreibt in diesem Kapitel, 1. Korinther 15, die sogenannte Auferstehungstheologie. Die Auferstehung der Toten ist die maßgebliche Hoffnung seit 2000 Jahren im Christentum. Einer der Kirchenväter hat mal geschrieben, was den Christen ihr Selbstbewusstsein einflößt, ist die Auferstehung der Toten. Nicht, dass hier in diesem Leben immer alles super läuft. Nicht, dass alle meine Probleme automatisch gelöst werden, sondern, dass ich eine Hoffnung habe auf echtes Leben, selbst wenn ich sterbe. Die Auferstehung der Toten ist der maßgebliche Punkt unserer Hoffnung. Wenn das stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann folgen ganz viele Sachen daraus. Ich habe es einfach ein paar Mal aufgeschrieben. Wenn Jesus wirklich nicht nur im Kopf von Leuten, nicht nur symbolisch, sondern leibhaftig vor 2000 Jahren auferstanden ist, dann bedeutet das, unser Leben hat Konsequenzen. Dann gibt es eine Realität nach diesem Tod. Dann ist mit deinem Tod nicht einfach dein Körper weg und damit existierst du nicht mehr, sondern das Christentum lehrt, dass der Mensch mit dem Tod des Körpers nicht einfach aufhört zu existieren, sondern Gott hat die Kraft und den Willen, dich aufzuerwecken von den Toten. Dass du eben nicht tot bleibst, sondern lebst. Wenn es stimmt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass er nicht einfach nur gestorben ist vor 2000 Jahren, sondern dass dieser Mensch wirklich wieder von den Toten auferstanden ist, dann darfst du hoffen. Dann musst du nicht der Hoffnungslosigkeit erliegen und sagen, es gibt kein Ziel für mein Leben, sondern dann gibt es ein Ziel für dein Leben. Und dann hat dein Leben auch einen Sinn. Wenn es Gott nicht gibt, bin ich zutiefst davon überzeugt, ist das Leben sinnlos. Dann ist die beste Taktik, die du wählen kannst, zu versuchen, jeden Tag möglichst gut deine Bedürfnisse zu stillen. Und irgendwann bist du weg. Aber wenn es Gott gibt, dann gibt es einen Sinn in diesem Leben, der so, so viel tiefer ist als das. Nämlich eine ewige, bedingungslose Liebesgemeinschaft mit dem Gott, der dich liebt. Eine Gemeinschaft, die wir hier bereits ausleben können und sollen, auch schon untereinander und auch schon mit Gott. Und wenn es stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann darfst du 100% wissen, du bist geliebt. Jesus starb nicht, weil er es musste. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jesus wurde nicht gezwungen, weder von den Römern, noch von den Juden, noch von Gott selbst. Sondern Jesus sagt einmal, niemand hat die Macht, mein Leben zu nehmen, es sei denn, ich gebe es freiwillig. Wenn das stimmt, dann ist es ein Beweis dafür, dass Jesus dich liebt. Denn diesen Tod tat er für dich. Diese Auferstehung geschah für dich. Es war eine Demonstration der Macht und Liebe Gottes, die niemand mehr aus dieser Weltgeschichte streichen kann, denn es ist ein Fakt in der Geschichte seit 2000 Jahren. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn das Christentum falsch ist, dann ist es bedeutungslos. Wenn es wahr ist, ist es von unendlicher Bedeutung. Was es nicht sein kann, ist ein bisschen wichtig. Diese Radikalität dieser Botschaft möchte ich dir heute Morgen darlegen. Vielleicht bist du hier und du findest das mit Jesus schon alles gut und so, du glaubst an Jesus, das ist alles okay, aber es hat nicht so die Relevanz für dein Leben. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, das kann ich nicht glauben, das ist irgendeine Fantasy-Geschichte. Das, was Jesus gelehrt hat, super, das, was Jesus gesagt hat, toll, ne? Liebe deinen Nächsten, sei ein netter Mensch, spende Geld, alles toll. Aber dieses Ganze mit Geistern und Jesus und auferstanden und Gott im Himmel und so, damit kannst du nichts anfangen. Ich möchte dir sagen, die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung kommt nur in einem Gesamtpaket. Du kannst nicht einfach die Lehren von Jesus nehmen und sagen, das ist mir wichtig, und seine Auferstehung weglassen. Denn alles, was Jesus gelehrt hat, mündet in diesem Ereignis in der Geschichte. Alles, was Jesus repräsentiert hat, alles, was Jesus gezeigt hat vom Wesen Gottes, mündet in genau diesem Werk, dass er freiwillig am Kreuz stirbt und dass er von den Toten aufersteht. Wenn du dieses Werk wegnimmst, dann war Jesus ein guter moralischer Lehrer, aber nicht mehr. Dann war er nicht der Sohn Gottes, er war nicht deine ewige Hoffnung, er war nicht mehr als alle anderen Menschen, sondern er war einfach extrem klug. Und das Interessante ist aber, dass die Verkündiger des Evangeliums später sagen, dieses Evangelium ist eben nicht gekommen für die Klugen und Weisen, sondern es ist gekommen für die Unmündigen und die Schwachen. Um es mit anderen Worten zu sagen, Jesus lehrte, die Gesunden bedürfen keines Arztes. Ich bin gekommen für die, die krank sind. Diese Botschaft ist seit 2000 Jahren eine Botschaft, die die Juden als Gotteslästerung empfinden und die Nichtgläubigen als absoluten Blödsinn. Aber diese Botschaft der Auferstehung ist die Kraft des Evangeliums. Wer nicht versteht, was Jesus getan hat für jeden einzelnen Menschen, der kann und wird das, was Jesus gelehrt hat, niemals ausleben können. In einem tiefen Verständnis von dem, was das Kreuz von Jesus und die Auferstehung von Jesus bedeutet, lernen wir, das Leben zu leben, das Jesus möchte. in diesem tiefen Verständnis von seinem Tod, der unsere Schuld bezahlt hat, was heutzutage leider oft nicht mehr gepredigt wird. Aber Jesus trug den Zorn Gottes. Jesus trug den Zorn Gottes, der hätte kommen müssen auf uns. Aber er trug jeden Zorn. Er trug jede Strafe. Keine Sünde ist zu groß für dieses Werk am Kreuz. Und keine Sünde ist zu groß, dass Jesus es nicht besiegt hätte durch seine Auferstehung. Wenn du heute Morgen hier bist und du leidest unter der Last deines Lebens, du leidest unter Dingen, die du getan hast, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dieses Werk, das Jesus getan hat, ist ausreichend für dein Leben. Es ist mehr als ausreichend. Es ist so ausreichend, dass die Bibel sagt, Gott schenkt dir nicht nur das, was du brauchst, sondern er lässt deinen Becher überfließen. Das, was Jesus getan hat, ist mehr als genug für dich. Ich könnte jetzt hier die Predigt ja schon beenden, dann waren das ein paar schöne Worte. Rührselig und ja, ist ja ganz nett die Geschichte, ne? Aber was, wenn sie nicht wahr ist? Man kann ja jeder behaupten, ne? Dass vor 2000 Jahren irgendjemand irgendwo rausspaziert ist und vorher tot war. Was, wenn er gar nicht tot war? Ich meine, es gibt Theorien, dass er nach Indien ausgewandert ist und sich abgesetzt hat. Na, ihr lacht, das sind wirklich Theorien. Es gibt Theorien, dass er geklaut wurde von den Jüngern, als er gestorben war. Dass er eben nicht das Grab verlassen hat, sondern dass die Jünger ihn da tot rausgetragen haben. Theorien gibt es alle mögliche. Die Frage ist dieses Werk der Auferstehung verlässlich? Und darüber könnte ich einen ganzen Tag verbringen mit euch, um darüber zu sprechen, wie verlässlich das ist. Aber ich möchte euch ein paar Dinge mitgeben, die zeigen, die Bibel selber möchte uns klar machen, das ist nicht nur einfach eine Geschichte, nicht nur ein schönes Märchen im Kopf, sondern es ist eine Realität in der Geschichtsschreibung. Was spricht für die Auferstehung? Zunächst einmal, das Grab war leer. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ich euch jetzt erzählen würde, ich habe heute ein UFO gesehen, das um 9.50 Uhr auf unserem Parkplatz gelandet ist. Ja, und es steht da immer noch. Dann wäre das sehr leicht nachprüfbar für euch, richtig? Ihr würdet einfach rausgehen und sagen, also erstens, ich war um 9.50 Uhr da, weil ich bin Streberchrist, ich bin früher da. Und da war kein UFO. Und wenn ich jetzt rausgucke, ist da immer noch keins. Also erzählst du offensichtlich Müll. Die Jünger haben behauptet, das Grab sei leer. Lukas 24, die Verse 2 und 3 zum Beispiel, sagen das. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Das heißt, die Frauen, die zum Grab kommen, die finden ihn nicht, sagen es den Jüngern. Und auch Petrus rennt später nochmal zum Grab und will sehen, stimmt das wirklich, was sie gesagt haben. Und als Petrus hinrennt, sieht er, da liegen nur die zusammengefalteten Tücher im Grab. Er ist tatsächlich verschwunden. Nun konnte jeder, der das hört, das nachprüfen. Das war keine Sperrzone, das war kein US-Militärgebiet, in das man nicht reinlaufen durfte, das war keine Alienzone, sondern das war ein Ort, zu dem jeder hingehen konnte. Jeder konnte hingehen und sich ein Bild davon machen, ist dieses Grab, vor dem ein großer Stein gerollt war und vor dem Elite-Soldaten standen von den Römern, ist dieses Grab voll oder ist es leer? Niemand hätte geglaubt, dass das Grab leer ist, wenn es eine Lüge gewesen wäre. Warum? Jeder konnte es nachprüfen. Diese Lüge wäre sofort in sich zusammengefallen, wenn spätestens 10 Leute dahin gegangen wären und gesagt hätten, stimmt gar nicht, der verrottet da gerade. Das Grab, das leere Grab, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil zu wissen, das ist tatsächlich passiert. Was spricht noch für die Auferstehung? Jesus erschien körperlich. Der erschienene Jesus war eben nicht einfach nur eine Vorstellung, nicht nur eine Halluzination, sondern Jesus selber versuchte ihnen klarzumachen, ich bin nicht nur einfach eine schöne Vorstellung in eurem Kopf, ich bin tatsächlich real in diesem Raum. Lukas 24, die Verse 39 bis 43. Er begegnet den Jüngern und sagt ihnen, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß vor ihnen. Jesus ließ sich nicht nur anfassen nach seiner Auferstehung, er verspeiste etwas vor ihnen, um zu zeigen, ich bin nicht nur in eurem Kopf. Manchmal wünschen wir uns vielleicht, dass Jesus genauso erscheint bei uns, richtig? Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, Jesus ist nur in meinem Kopf. Diese Zweifel sind relativ natürlich irgendwann im Leben eines gläubigen Christen, dass man sich fragt, hey, bilde ich mir das ein oder stimmt das jetzt wirklich? Was mir total hilft, ist zu sehen, es gibt Zeugen der Auferstehung, die eben nicht nur sagen, der ist mir im Traum erschienen, sondern wir haben ihn betastet. Wir haben gesehen, was er tut nach seiner Auferstehung. Und im ersten Korintherbrief lesen wir auch vor dem Abschnitt, den wir vorher gelesen haben, dass nicht nur 10 oder 12 Leute ihn gesehen haben, über 500 Leute haben damals bezeugt, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben. Hier gilt derselbe Fall wie beim UFO. Wenn ich das behaupte, ja, ich kenne über 500 Leute, dann ist die erste Gegenfrage, ja, dann zeig mir die 500 Leute mal, damit ich die mal frage. Das war jedem möglich. Diese 500 Zeugen lebten zur Zeit der Abfassung des Neuen Testamentes. Sie lebten und konnten befragt werden über das, was der auferstandene Jesus gesagt und getan hat. Und die Jünger predigten den Auferstandenen. In Apostelgeschichte 2 zum Beispiel, in einer der ersten Predigten nach dem Pfingstwunder, fangen sie an zu predigen und sagen, wir predigen nicht einfach nur, Jesus war ein guter Mensch, Jesus war ein toller Lehrer, Jesus hat gesagt, liebt euch alle und seid freundlich, sondern wir predigen den auferstandenen Jesus und sie starben für genau diese Botschaft. Viele, viele der Apostel, die den auferstandenen Jesus gesehen haben, gingen für genau diese Botschaft, für keine andere, für diese Botschaft in den Tod. Was eine Frage an uns ist, wie ernst wir dieses Thema nehmen. Die starben nicht nur für die guten moralischen Lehren von Jesus, sondern was die Menschen richtig angegast hat, war, dass sie behaupteten, es gibt nur einen Weg zum Vater und dieser Weg ist der gestorbene und auferstandene Jesus Christus. Für genau diese Botschaft sind sie in den Tod gegangen. Und das zeigt, dass sie definitiv nicht geglaubt haben, dass es eine Lüge ist. Dass sie es sich definitiv nicht selber ausgedacht haben, denn sie hatten keinen Vorteil davon. Sie wurden verstoßen von ihrer jüdischen Gemeinschaft, weil sie als Sektierer galten. Unter den Römern galten sie als Spinner. Sie hatten plötzlich keine wirkliche Zuordnung mehr zu ihrer Kultur, in der sie lebten. Sie wurden ausgestoßen, verfolgt, geschlagen, gespuckt. Ich könnte aufführen, wie sie hingerichtet wurden, auf grausamste Art und Weise. Und all dies geschah immer in derselben Botschaft. Ihr könnt mir mein Leben hier nehmen. Aber was ihr mir nicht nehmen könnt, ist mein Leben in Ewigkeit. Und für jede Hinrichtung, die damals geschah bei Christen, bekehrten sich 3 neue zu Jesus Christus. Es war die schlechteste Taktik der Römer ever. Ja? Sie haben das Christentum verbreitet, indem sie sie öffentlich hingerichtet haben, weil alle gesehen haben, da stimmt doch irgendwas nicht. Das können doch keine Spinner sein, wenn die alle nicht nur sagen, sie glauben daran bis zum Tod, sondern auch noch jeden Menschen lieben, obwohl der sie gerade zum Schafott führt oder zur Erhängung oder zur Verbrennung. Die Christen haben repräsentiert, was sie geglaubt haben. Nicht nur, verkündigt. Ich könnte viele weitere Punkte aufzählen. Von der Geschichte der Frauen, die überhaupt keinen Sinn macht in der jüdischen Kultur, wenn man sich das ausdenkt. Niemand würde sagen, dass Frauen die ersten Zeugen waren und dass dann auch noch die Jünger den Frauen nicht geglaubt haben. Das war ein No-Go in der Antike, weil Frauenaussagen galten nicht mal vor Gericht irgendwas damals. Warum sollten die Frauen zuerst Jesus gesehen haben? Das alles macht keinen Sinn, es sei denn, da ist wirklich etwas geschehen. Und es ist immer noch kein Beweis in dem Sinne, dass wir zurückreisen können und es mit eigenen Augen sehen können. Aber ich glaube, es ist eine sehr massive Anfrage an unser Leben. Glauben wir, dass das wahr ist? Und wenn es wahr ist, nehmen wir die Folgen davon an? Oder glauben wir es nicht? Und ich sage dir eines, wenn du nicht an das Kreuz und die Auferstehung glaubst, wenn du nicht glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann lass das mit Christentum sein. Mach dein Leben nicht schwerer, als es ist. Du kannst viel leichtere Wege wählen zu leben, als Christ zu sein. Aber wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann glaubst du an die beste Botschaft der Welt. Und dann hast du eine Hoffnung in Ewigkeit, die dir niemand versprechen kann, außer der, der es leibhaftig gezeigt hat. Der leibhaftig gesagt hat, ich bin nicht nur ein Schwätzer, der euch alle ins Messer laufen lässt. Jesus selber lief ins Messer, um zu zeigen, ich meine es 100% ernst. Jesus lebte, was er predigte. Bis zum Tod. Wenn Jesus auferstanden ist, dann lebt er noch heute. Und das ist unsere Hoffnung. Wäre Jesus nur gestorben ohne Auferstehung, wir hätten ein schönes Vorbild, aber keine Hoffnung. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, lebt er noch heute. Das ist unsere einzige Hoffnung. Und wenn du heute hier bist und dich fragst, aber warum? Also die Frage war ja, warum Ostern? Warum das Ganze? Das ist doch ultra kompliziert. Dann möchte ich jetzt am Ende dir noch erklären, sehr einfachen Worten, warum das geschehen musste. Gott wünscht sich eine ewige Liebesgemeinschaft mit jedem von uns. Ich glaube, dass keiner davon ausgeschlossen ist. Die Bibel sagt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er hat nicht seine Lieblingsmenschen. Er hat nicht diejenigen, die für ihn schöner sind oder hässlicher sind oder so etwas. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person, sondern Gott liebt jeden Menschen, den er geschaffen hat. Denn die Erschaffung des Menschen beginnt nicht mit der Zeugung, sie beginnt in den Gedanken Gottes. Epheser 1 sagt, bevor die Welt gemacht wurde, waren wir schon in den Gedanken Gottes. Du bist geschaffen für eine Liebesgemeinschaft mit Gott. Die Liebe ist das Größte und das Wichtigste, was es in dieser Welt gibt. Und Gott, um diese Liebesgemeinschaft zuzulassen, hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Tiere, sondern wir tragen etwas vom Wesen Gottes selber in uns, was bedeutet, wir haben unter anderem eine Freiheit, Dinge zu entscheiden. Wir haben unter anderem die Fähigkeit, uns rationale Gedanken zu machen. Wir haben die Fähigkeit, moralische Entscheidungen zu treffen. Und in all diesem stellte Gott den Menschen vor die Wahl, du kannst diese Liebesgemeinschaft mit mir leben oder nicht. Der Mensch wurde dann verführt, wir lesen das im Alten Testament, dass er eine Lüge glaubte. Und die Lüge war, du brauchst Gott nicht, du bist selber Gott. Die schlimmste Lüge seit Anbeginn der Menschheit. Du brauchst Gott nicht, du selbst bist Gott. Und in dieser Lüge trennte sich der Mensch von Gott und sagte tatsächlich in seinem Herzen, ja, ich brauche Gott wirklich nicht. Ich weiß es besser. Das Problem ist nur, Gott selber sagte, ich bin die Quelle des Lebens. Wer bei mir ist, der lebt, aber außerhalb von mir gibt es kein Leben. Und damit ist jeder Mensch nicht nur getrennt von Gott, sondern jeder Mensch ist getrennt vom Leben selbst. Und die Macht des Todes kam in diese Welt, deswegen sehen wir in unserer Welt Zerstörung, Leid, Krieg Hunger, weil die Macht des Todes diese Welt übernommen hat, weil der Mensch es ihr erlaubt hat. Und in diesem Ganzen hätte Gott sagen können, Pech gehabt. Bei jedem Einzelnen von uns könnte er sagen, weißt du was, du hast Pech gehabt. Du weißt ganz genau, was du tun solltest. Du weißt ganz genau, dass du nicht lügen sollst. Du weißt ganz genau in deinem Herzen, dass du nicht stehlen sollst. Du weißt ganz genau, was in deinem stolzen und egoistischen Herzen vor sich geht. Und du weißt ganz genau, wie es besser geht, aber du tust es nicht. Und Gott könnte sagen, dann hast du Pech gehabt. Weil bei mir gibt es Regeln. Und der einzige Grund, warum er es nicht dabei belassen hat, ist, dass er dich liebt. Und er ist so barmherzig und so geduldig, dass er sich Jahrtausende Menschheit ansieht und nach Jahrtausenden von Leid und Krieg und selbst die Menschen, denen er alles gegeben hat von sich, selbst die verließen ihn und trotzdem sagte Gott, ich schaffe eine Lösung für jeden Menschen. Und die einzige Lösung ist, er kann nicht verhindern, dass du Fehler machst, sonst müsste er dir die Freiheit nehmen. Das will er nicht, weil er ist Liebe. Wir sind keine Maschinen. Er kann es auch nicht ungeschehen machen, denn es gibt einen Ankläger, den Teufel, der ein Recht darauf hat zu sagen, ich klage jeden Einzelnen an vor dem gerechten Gott. Und weil du gerecht bist, musst du bestrafen. Und Gott sagt, ja, das stimmt. Das ist richtig. Der einzige Weg ist, indem er uns schuldig spricht, dass jemand unsere Schuld bezahlt. Dass jemand unsere Kaution bezahlt. Der Preis für unsere Schuld ist das Leben. Und damit muss es jemanden geben, der selber keine Schuld hat, der selber nichts falsch gemacht hat, der selber keinen Streit mit Gott hat, der selber keine Trennung hat von Gott. Nur dieser Mensch könnte sagen, ich sterbe für dich, weil wenn ich Schulden habe, kann ich deine Schulden nicht bezahlen. Und wenn du Schulden hast, kannst du meine Schulden nicht zahlen. Und es gab nur einen einzigen Menschen in der ganzen Weltgeschichte, der das erfüllte. Und das ist Jesus Christus. Gott selbst wurde Mensch. Gott selbst nahm nicht nur Gestalt an, sondern er wurde Mensch. Er lebte als Mensch auf dieser Erde, ganz Gott und ganz Mensch. Und er entschied sich freiwillig, genau dieses Opfer zu bringen. Der Einzige, der niemals hätte sterben müssen. Der Einzige, der niemals hätte Leid ertragen müssen. Der Einzige, der niemals hätte ausgestoßen werden müssen. Derjenige, der alles hätte einfordern können, kam in sein Eigentum, sagt die Bibel. In sein Eigentum. Jesus selber hat das alles hier geschaffen, sagt die Bibel. Er kam in sein Eigentum und er sagte nicht, ich mache euch alle fertig, sondern er sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten, was verloren ist. Und er ging freiwillig ans Kreuz und an diesem Kreuz trennte er sich selbst vom Vater. An diesem Kreuz musste er das Schlimmste erleiden, was wir alle hätten erleiden müssen, nämlich nicht nur getrennt zu sein von Gott, sondern den Zorn, die Ablehnung und Verachtung Gottes zu spüren. Das musste Jesus erleiden. Dass sein eigener Vater sich von ihm abwendet und sagt, ich kann dich nicht mehr ansehen. Wenn es dabei geblieben wäre, wäre zwar die Schuld bezahlt, aber dann wäre es quasi ausgeglichen. Ne? Dann wären wir quitt mit Gott. Aber wir könnten nicht einfordern, dass er uns dann nehmen muss. Wir könnten nicht einfordern, dass wir jetzt auf jeden Fall zu ihm dürfen. Und deswegen erweckte er Jesus am dritten Tag. Und in dieser Auferstehung sagte er nicht nur, ich bezahle eure Schuld, sondern er sagte, ich schenke euch sogar etwas, nämlich neues Leben. Ich schenke euch ein Leben, das niemand mehr nehmen kann. Denn Jesus Christus sagt selber, alles, was der Vater in meine Hand gibt, kann niemand entreißen. Und in diesem Tod und dieser Auferstehung unterschrieb Gott einen Vertrag mit Blut, mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Und er sagte, ich biete dir diesen Vertrag an. Du musst ihn nicht annehmen. Du kannst dein Leben leben, wie du willst. Das sage ich dir auch heute Morgen. Ich bin nicht hier, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich bin nicht hier, um dich irgendwo hinein zu manipulieren, sondern ich bin ein Botschafter eines Angebotes, das Gott dir macht. Du kannst hier deine 70, 80 Jahre leben, so wie du willst. Sei dein eigener Gott und verliere dein Leben. Oder lerne Gott kennen und lebe für immer. Dieses Angebot von Gottes Seite ist fertig. Und egal, was du getan hast, egal, was du noch tun wirst, egal, was in deinem Leben vorgefallen ist, dieses Angebot gilt bis heute. Und die Bibel sagt, du musst eine Sache tun. Es gibt eine Bedingung, nur eine. Du musst hoffen. Du musst darauf vertrauen, dass das, was Jesus getan hat, für dich gilt. Alles andere wird daraus fließen. Das ist wie ein Dominostein. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wer das wirklich glaubt, was ich gerade gepredigt habe, da folgen einige Dinge relativ automatisch. Wenn wir das ernst nehmen. Das fordert Gott von uns. Hoffe auf genau das, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er für dich auferstanden ist. Das ist die wichtigste Botschaft des Christentums seit 2000 Jahren. Wenn du nicht weißt, was du Menschen erzählen sollst über Jesus, erzähl dir das. Denn das ist die Botschaft der gesamten Schrift. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst dir, war jetzt ein bisschen langweilig, weil kannte ich schon. Ich verurteile dich nicht dafür. Ich klage dich nicht dafür an. Aber ich habe gemerkt, die Botschaft wird dann langweilig, wenn ich sie nicht lebe. Die Botschaft wird dann langweilig, wenn ich sie gebrauche, um mein Leben zu rechtfertigen und dann trotzdem so lebe, wie ich will. Dann wird die Botschaft völlig irrelevant. Aber wenn ich es auslebe, wenn ich sage, ja krass, wenn Jesus das alles für mich getan hat, was, wenn ich dasselbe für andere tue? Was, wenn ich jetzt anderen vergebe? Was, wenn ich nicht nur das Leben für mich bunker und behalte und sage, oh, ich habe meinen Schatz, sondern was, wenn ich es weitergebe an die Menschen, die Jesus nicht kennen? Ich sage dir eines, dann lebst du das Sinnvollste, was es im ganzen Universum gibt. Du verkündigst Jesus Christus und du lebst ihn aus, bis du stirbst. Und danach wirst du leben. Lass uns noch gemeinsam aufstehen. Ich mache das nicht sehr häufig, aber ich möchte solche Gottesdienste wie heute nutzen,